Kulturton. Hausbesetzer, Punks, Do-it-yourself-Bewegung, Antiperfektionismus, der trotzdem irgendwie vollkommen ist, aber auch Tapeten, kuriose Objekte, Geräusche, Chaos und eine gehörige Portion Ironie. Die aktuelle Ausstellung der Galerie der Stadt Schwarz greift die Stimmung im Berlin der 80er Jahre auf. Sie trägt den Titel Danke, die tödliche Doris und zeigt Arbeiten von Käthe Kruse. Willkommen in Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad, dem Freien Radio Innsbruck. Mein Name ist Mariana Kastlunger. Die Künstlerin Käthe Kruse war von 1982 bis 1987 Mitglied von Die tödliche Doris, die Ende der 70er von Wolfgang Müller und Nikolaus Untermöhlen als konzeptuelle Musikband gegründet wurde. Die tödliche Doris stand an der Spitze der einflussreichen Nichtbewegung der genialen Dilettanten. Das Nichtkönnen zu feiern war dieser Bewegung das wohl zentralste aller Anliegen. Die tödliche Doris erreichte auch weltweite Bekanntheit als Performance- und Künstlergruppe, war unter anderem vertreten auf der Documenta 8 in Kassel, hatte Auftritte im Musée d'Art Moderne in Paris und im Museum of Modern Art in New York. Die Band löste sich planmäßig 1987 auf. Cosima Reiner, Leiterin der Galerie der Stadt Schwarz und Kuratorin der Ausstellung, hat die Eckdaten.
Ja, also wir haben dieses Jahr ja wieder eine Kooperation mit den Klangspuren. Das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Die Galerie der Stadt Schwarz und die Klangspuren produzieren eine Ausstellung gemeinsam. Dieses Jahr haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, nämlich Käthe Kruse, Künstlerin aus Berlin, die für die tödliche Doris, also mit der tödlichen Doris seit den 80er Jahren gearbeitet hat. Und sie hat für die Ausstellung in Schwarz vorgeschlagen, dass sie das Werk der tödlichen Doris und ihre eigenen Arbeiten zusammen in einem neuen Kontext zeigt. Und wir haben jetzt gemeinsam auch für die Räume hier ein sehr vielleicht anders luftigeres Ausstellungskonzept entwickelt als zum Teil vorher, was auch sehr spannend war, was eine intensive, schöne Zusammenarbeit war. Dann gibt es natürlich eben auch bei Käthe Kruse und der tödlichen Doris einerseits die ganz stark musikalische Seite und dann die bildende Kunstseite und auch die Laut, Poesie und Text und sprachliche, experimentelle Seite. Also es sind unglaublich viele Aspekte, die von Konzeptkunst bis an Neo-Dada, könnte man sagen, anknüpfen oder Neo-Dada sind auch. Also das Berlin der 80er Jahre, das war ja auch so der Ausgangspunkt, aus dem heraus die tödliche Doris entstanden ist. Und da war das eine der wichtigen Figuren und ein wichtiger Punkt in diesem Kraftfeld. Und sie haben auch ein Festival initiiert, die genialen Dilettanten, über das Käthe Kruse hier auch einen wunderschönen Vortrag halten wird, am 26. Oktober, einen ausführlichen, wo das Ganze genau erklärt und vorgestellt wird. Für uns als Galerie ist das eine ganz spannende Situation, nämlich eine Künstlerin, die sozusagen verschiedene Gebiete in der Kunst zusammenbringt, also Musik, bildende Kunst, Kostüm, Performance, Text, Video, das ist alles in der Arbeit enthalten und alles sehr, sehr eigenwillig und sehr eben aus dieser Do-it-yourself-Idee der 80er.
Matthias Osterwold ist der künstlerische Leiter der Klangspuren und Berliner. Zu Käthe Kruse pflegt er seit Jahren eine persönliche Freundschaft.
Ich war kurz vorher nach Berlin gekommen und habe die ganze Entwicklung der tödlichen Doris sozusagen auch aus meinem eigenen Lebensgefühl, was damals ziemlich Punk war, miterlebt. Und die tödliche Doris stand an der Spitze der Bewegung der sogenannten genialen Dilettanten. Und zwar Dilettanten, falsch geschrieben mit Doppel-L und einem T. Das gehörte schon zum Konzept dazu. Und ich habe die Band sehr früh kennengelernt, als ich dann angefangen habe zu produzieren in Berlin auf der freien Szene mit den Freunden guter Musik. Dann haben wir zusammengearbeitet, verschiedene Dinge, Events, Performances produziert und seitdem kennen wir uns.
Besetzte Häuser und Punk, das klingt vorerst mal nach purem Chaos, aber sogar die vermeintliche Unordnung birgt kreatives Potenzial.
Damals und vielleicht auch heute noch war das zum einen eigentlich die Philosophie des Punk im Kern, der ja anarchistisch, nihilistisch war und sich gegen jede Form von Autorität, Institutionalisierung auf eine sehr spielerische Weise gestellt hat, indem man nämlich teilweise mit den Symbolen der anderen Seite dialektisch operiert hat. Die Punks, die sich Hakenkreuze in die Haare rasiert haben, aber das Gegenteil davon meinen und auch agiert haben. Das war eigentlich für mich in meiner damaligen Zeit, ich habe auch so ein bisschen eine Lebenskrise gehabt, eigentlich eine ganz wichtige Energie, ein ganz wichtiger Impuls. Und dann hat mir natürlich sehr gefallen, das Do-it-yourself, also alles selber machen und auch keine Grenzen setzen. Also die Tendenz, sozusagen die Künste zu vermischen und natürlich auch mit dem Leben zu vermischen. Also in der Form von Zusammenleben, Kollektive bilden, Wohngemeinschaft und so. Und da gab es eben zum Teil sehr radikale Formen, die vielleicht auch zu weit gegangen sind in der Besetzerszene. Aber dieser Ansatz, den fand ich wichtig und erfrischend, und das war eine Antithese zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, zu den Machtverhältnissen, und daran sollten wir uns, glaube ich, im positiven Sinne heute erinnern. Es könnte so sein wie Klosterfrau Melissengeist, nie war dieser Geist so wertvoll wie heute. Wir müssen mal wieder ein bisschen daran zurückdenken und unsere Verhältnisse kritisch verfolgen.
Ob Musikerinnen, Produzentinnen oder Performerinnen, Frauen spielen im diesjährigen Klangspurenprogramm eine besondere Rolle.
Wir haben in diesem Jahr unter dem etwas frechen Motto noch Fragen, Any Questions, etwas getan, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber leider nicht ist, nämlich den Anteil der Frauen im Programm von Klangspuren deutlich vermehrt. Die sind eigentlich leider immer noch so ein bisschen unterbelichtet, obwohl sie sehr stark sind als Künstlerin. Also wir haben quasi mal das Zahlenverhältnis umgedreht. 3/4 Musik von und mit Frauen und der Rest sind dann männliche Produktionen. Auf der Suche nach einer geeigneten Künstlerin für die Zusammenarbeit mit der Galerie der Stadt Schwarz habe ich dann den Vorschlag gemacht, Käthe Kruse einzuladen.
Kulturton. Zurück zur Ausstellung im Palais Enzensberg. Sie trägt den Titel Danke, die tödliche Doris. Käthe Kruse, wem gilt dieser Dank?
Ich bedanke mich eigentlich bei der tödlichen Doris, denn ich bin das oder die, die ich bin als Künstlerin, auch durch meine Wurzeln in der tödlichen Doris, mit der ich ja Musikperformance über 7 Jahre gemacht habe. Und diese ganze Ausstellung baut sich auch aus den Traditionen der tödlichen Doris heraus auf. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da die Chance habe, die 80er-Jahre-Performance-Objekte ins neue Jahrtausend zu transformieren und ins Heute und Jetzt zu bringen, ohne den Staub der 80er-Jahre, sondern wirklich eine moderne, frische Ausstellung habe machen können. Ja, ich bedanke mich bei meinen Wurzeln. Danke, die tödliche Doris.
Was macht diesen Berliner Punkgeist der 80er Jahre noch heute aktuell?
Mich wundert es teilweise, dass wirklich immer sehr junge Leute hoch interessiert sind. Das heißt, wir waren damals ja wirklich Avantgarde. Und unsere Arbeiten haben Bestand eben. Und wir sind nicht dann, also es gab ja Hunderte oder Tausende von Bands in den 80er Jahren und wir sind noch da. Also wir haben wirklich mit sehr guten Ideen und mit einer sehr guten Energie gearbeitet und auch sehr frisch und sehr humorvoll und aber auch sehr intellektuell und tiefgründig mit den Texten gearbeitet. Und das, finde ich, hat heute noch eine Frische. Und ich glaube, das ist auch das, die Zeit 80er Jahre in Berlin war natürlich auch was ganz Besonderes. Mauerstadt, Hausbesetzungen, das gehört ja alles dazu. Geniale Dilettanten, dieses, was heute vielleicht viel schwieriger ist. Wir hatten kein Geld, aber wir hatten echt gute Energie und wir hatten Visionen. Und das haben wir umgesetzt. Und ich denke, das ist vielleicht das, was so beeindruckend ist für Leute, die heute aufwachsen.
Die Auflehnung gegen autoritäre Systeme war ebenfalls ein zentrales Thema der genialen Dilettanten.
Damals ging es mir nicht darum zu entscheiden, ich will dies, dies, dies. Ich wusste in erster Linie, das war der Anfang, dies und dies und dies möchte ich nicht. Das lehne ich ab. Also es begann mit der Ablehnung. Ich meine, Deutschland hat dieses Nazi-Erbe. Wir haben alle mit unseren Vorfahren gehadert. Und da konnte man aus dieser Anti-Haltung der Vorgeneration gegenüber auch eine Kraft schöpfen. Das haben unsere Kinder jetzt nicht. Wir machen ja gemeinsam Performance, wir verstehen uns gut. Also die Auflehnung fehlt vielleicht. Also viel haben wir aus der Auflehnung gegen das System. Und heute ist ja so, heute kann ich ja sogar sagen, ich finde Deutschland gut. Das ist eine gute Demokratie. Das ist, aber ich bin jetzt auch die mitgestaltet. Ich bin jetzt die Generation, die quasi lebt und gestaltet, ohne dass ich politisch jetzt gestalte. Aber ich habe natürlich eine politische Meinung.
Auflehnung und Protest im Jahre 2017. Wogegen würde sich eine Anti-Haltung denn heute lohnen?
Die Verplastikung der Meere. Das ist eine kleine Wortkreation, gerade eingefallen. Und dann natürlich gegen die Rückschrittlichkeit. Also heute ist ja wieder so, dass Abtreibung in Frage gestellt wird. Wir haben damals für die Abschaffung des Paragraphen sind wir auf die Straße gegangen und jetzt plötzlich fängt das an in europäischen Ländern, Irland, Polen, dass plötzlich wieder Abtreibung verboten ist. Amerika, die da auch wieder Kliniken schließen, finde ich ein ganz großes Thema, die Selbstbestimmung der Frau. Da sehe ich ganz viele Rückschritte und da finde ich, da muss energisch dagegen gekämpft werden, ganz wichtig. Na, wir haben es vielleicht einfach gehabt, die Welt war kleiner, die Welt war nicht vernetzt, es gab, ich komme aus der westlichen Welt, West-Berlin war eine Insel und Westdeutschland war klein, dann gab es noch ein bisschen Europa drumherum und mal kam Übersee, aber eher so in Richtung Westen oder dann vielleicht noch Japan, aber wir hatten auch diesen ganzen Ostblock, der war ja für uns so ein schwarzes Feld, also und so Afrika, die muslimischen Länder, da ist man mal schön mal vielleicht hingefahren oder ich bin ja auch über Land nach Asien gefahren, durch all die Länder, Iran, Pakistan, war dann in Indien und Sri Lanka eine Jahresreise gemacht und das war ein Teil der Welt und jetzt ist die Welt durch die Maueröffnung und durch die, also die Welt ist jetzt komplett, die ist jetzt wirklich global, das war bei uns nicht. Das heißt, es gibt unendlich vielfältig zu beachten, zu sehen, wir sind so vernetzt, wir wissen jetzt schon, was in China gerade passiert und das ist eine absolute Überforderung einerseits, aber andererseits schafft das natürlich auch Räume, wo wir ganz klar auch Positionen beziehen müssen. Und das ist dann schon mehr als nur gegen die Vorgeneration im eigenen Land.
Als die Ausstellung am vergangenen 8. September eröffnet wurde, performten Käthe Kruse und ihre Töchter Edda und Clara die Lieder in Leder. Das klang so. Getrommelt wurde auf einem Schlagzeug, das komplett in hellbraunes Leder gefasst ist. Dieses ist auch als Exponat im Rahmen der Ausstellung zu sehen. Kitte Kruse erklärt warum.
Ja, manche Ideen, die man hat, also das ist mir zum Beispiel in der Nacht erschienen. Typisch für die Arbeit der tödlichen Doris sind auch immer Transformationen gewesen, dass wir haben zum Beispiel Schlüpferlampen gemacht und also aus Kostümen auch, genau, Sessel, auf denen dann die Kleider liegen und ich hatte immer noch dieses wirklich verstaubtes Schlagzeug in unserem ehemals Übungskeller, der bei mir im Haus, im besetzten Haus eben war. Und klick, plötzlich war nachts die Idee da, das muss natürlich eingeledert werden. Ein Schlagzeug, eine Haut, ein Leder. Und das hat ja auch so, Leder hat auch wieder was mit Sex zu tun. Und wenn das so eng eingefasst ist. Und diese Idee war plötzlich einfach da. In Jahren wusste ich, irgendwann mache ich was mit meinem Schlagzeug. Aber dann war es da. Und dann habe ich das mit einer Freundin zusammen gemacht, die ist Ledergestalterin. Und wir haben wirklich von Trommel zu Trommel und Blech zu Blech, habe ich entschieden, wird es nur oben, unten, wird hinten geschlossen. Also wie sieht das aus, welches Leder, wie präzise arbeitet man. Und dann habe ich das zum Trocknen gehabt auf einem Teppich und dann war plötzlich klar, ah, da ist ja noch Platz und wo ein Schlagzeug ist, da kann ja auch noch eine Sängerin zum Beispiel sein. Und plötzlich war klar, natürlich, die Sängerin braucht ein Kostüm, ich mache ein begehbares Bühnenkostüm.
Zu sehen gibt es in der Ausstellung auch noch weitere Exponate, unter anderem
7 Kostüme aus Live-Performances aus den 80er Jahren sind, die Käthe Kruse alle getragen hat, sogar einmal alle wie ein Zwiebel übereinander getragen hat. Also sie sind so konzipiert, dass man sie alle übereinander tragen kann und bei jedem Stück eins ausziehen kann. Wir stellen die Kostüme aus den 80er Jahren in einen sehr offenen Kontext mit dem Schlagzeuglieder in Leder und der Arbeit Naturkatastrophen-Ballett zusammen mit den Tapeten noch, die extra speziell für die Ausstellung hier neu installiert wurden, aus.
Tapeten? Welche Tapeten? Käthe Kruse erklärt.
Es gibt den Film Tapete, den haben wir abgefilmt aus einem Tapetenbuch in einem Malergeschäft. Ganz langweiliger Film, immer eine Tapete nach der nächsten gefilmt. Geht, ich weiß es nicht genau, ein Stündchen lang. Und wurde als Breitleinwandfilm gemacht, ist aber Super 8, weil wir für einen Auftritt im Delphi-Palast in Berlin, dem großen Kino damals, gab es der Hang zum Gesamtkunstwerk von Harald Seemann konzipiert, hatte uns René Block eingeladen und wir haben dann in der Silvesternacht unseren Auftritt gehabt mit dem Stück Maria und haben da zum ersten Mal en gros diese Tapeten benutzt. Deshalb ist es für mich Bestandteil der Kostüme, auch mit Tapeten zu arbeiten. Ich habe jeder Puppe quasi eine Tapete zugeordnet und in dieser Ausstellung habe ich jetzt aber zum ersten Mal dank Cosima nochmal wieder ein ganz anderes Präsentationskonzept entwickelt und habe die Fensterfront einbezogen. Und das fand ich ganz spannend, weil der Ausblick ist wunderbar, die Fenster gefallen mir nicht so gut, aber jetzt mit dieser Tapete finde ich das eine ganz tolle Rauminstallation geworden und die Puppen stehen frei, wie Besucher, wie Zuschauer, wie teilweise im Gespräch zueinander gerückt, teilweise aneinander vorbeischauend und sie füllen den Raum.
Auch noch zu sehen das Naturkatastrophenballett. Aber keine Angst, ein Ballett à la tödliche Doris hat auch ein bisschen was mit Spaß zu tun.
Das dritte Exponat in dem Raum ist das Naturkatastrophenballett im neuen Kostüm. Die Originale sind zerstört, aber das war ein Kostüm, was ich entworfen habe, ein Klangkostüm, weil Wolfgang Müller und Nikolaus Ottermühlen, die haben aus einem Kinderlexikon die Naturkatastrophentexte gelesen und ich habe eben diese Klangkostüm dazu entwickelt. Es fängt an mit Glöckchen, Wirbelsturm. Das geht weiter mit Tassen, die an Gummibändern am Arm hängen Und die Lawine bedeutet, dann ist eine Druckerplatte auf dem Rücken, die unheimlich toll und laut scheppert, was das Erdbebengeräusch ist. Und dann stand ich mit Gummistiefeln in einer Pfütze, damals auf dem Potsdamer Platz, der noch direkt vor der Mauer war. Und das wurde für den WDR-Rockpalast gedreht. Und das ist jetzt hier in der Ausstellung der Performance-Raum mit diesen drei Elementen aus den Performances der tödlichen Doris.
Die tödliche Doris wurde zwar aufgelöst, sie lebt aber in mehreren Formen weiter, etwa im Hautmuseum, das auch in der Galerie der Stadt Schwarz zu sehen ist. Da gibt es japanische Reiseaschenbecher, kleine Holzschuhe, einen Zwiebelschneider aus der DDR oder Designobjekte aus Kunstautomaten. Allesamt besondere Objekte, die Käthe Kruse irgendwie lustig findet, zweckentfremdet und kunstvoll präsentiert.
Teil dieses Auflösungsprozesses war, dass wir die Schule der tödlichen Doris gegründet haben, wo wir dann unter dem Namen die tödliche Doris oder die Schule der tödlichen Doris uns quasi auch vervielfachen können und auch mit anderen arbeiten können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Töchtern eine Performance mache, dann ist das natürlich die tödliche Doris. Solange einer von uns dreien, nämlich Nikolaus Uttermühlen, Wolfgang Müller oder ich dabei sind, ist es die tödliche Doris. Und jeder von uns dreien durfte ein Objekt seiner Wahl mit dem Namen die tödliche Doris weiterführen. Ich habe mich für das Hautmuseum entschieden, weil ich liebe es, Dinge zu sammeln. Das sind alles Fundstücke, entweder am Strand oder in einem Shop oder auf dem Flohmarkt oder so weiter. Und die sind alle schön auf Samt, ein bisschen erhoben, kriegen ein Schildchen, sind in Plexiglas, transparenten Plexiglaskästen und können jedes Mal wieder anders geschichtet werden. Die können auch wie ein Block zusammenstehen, diesmal sind sie ein bisschen weiter auseinandergezogen. Auf jeden Fall, bis ich tot umfalle in Jahrzehnten, kann ich immer weiterarbeiten mit diesem Projekt unter dem Namen Die tödliche Doris.
Die Ausstellung Danke, die tödliche Doris ist noch bis zum 26. Oktober in der Galerie der Stadt Schwarz bei freiem Eintritt zu sehen. Wer Käthe Kruse in einer weiteren Performance erleben möchte, sollte sich den Termin der Finissage notieren. Am 26. Oktober wird sie unter anderem auch das Maria-Lied mit Maria-Kissen aufführen. Eine lustige Geschichte eines Musikinstruments, seine Transformation zu einem Kunstwerk bis hin zu einem Auflagenobjekt. Denn auch hier gilt, alles fließt. Das war der Kulturton auf Freirad mit einer Sendung von Mariana Kastlunger. Den Kulturton gibt es übrigens immer Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr, als Wiederholung am Folgetag um 8 Uhr und jederzeit verfügbar auf der Radiothek der Freien Radios unter der Homepage cba.fro.at.
Kulturton. Kulturton.
Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad, dem Freien Radio Innsbruck. Mein Name ist Mariana Kastlunger. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit unserem unmittelbaren Lebensraum, genau hier im oft zitierten Herzen der Alpen, und beobachten ihn in all seiner, wenn man so will, Multitasking-Fähigkeit. Hier finden wir Lebensgrundlage, Nahrung, Arbeit, Unterhaltung und Erholung. Seit knapp einem Jahr hat Österreich den offiziellen Vorsitz der Alpenkonvention bis 2018 übernommen. Die aktuelle Periode steht unter dem Motto Schützen und Nützen, da Schutz und Entwicklung dieses facettenreichen Lebensraumes sehr wohl Hand in Hand gehen, sofern wir uns alle den Herausforderungen stellen, die ein solcher Balanceakt mit sich bringt. Markus Reiterer, Generalsekretär der Alpenkonvention, hat einen Überblick.
Wenn Sie sich heute den Alpenraum anschauen, dann steht er vor ganz besonderen Herausforderungen. Noch nie haben so viele Menschen in den Alpen gelebt wie heute. Es sind mehr als 14,5 Millionen Menschen, die im eigentlichen Alpenraum leben. Noch nie haben so viele Menschen die Alpen besucht. Wir rechnen mit 100, 110 Millionen Besuchern pro Jahr. Und noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war es im Alpenraum so heiß wie jetzt. Wir rechnen damit, dass die durchschnittliche Klimaerwärmung im Alpenraum plus 2 Grad ist. Es ist fast doppelt so viel wie der Durchschnitt der nördlichen Hemisphäre sonst. Also man sieht, dass dieser Raum ganz massiv gefordert ist, dass da ganz massiver Druck entsteht. Ich habe eben, weil so viele Menschen hier wohnen, die Notwendigkeit, sehr viel Infrastruktur herzubringen, von Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, Krankenhäuser, die Versorgung für die Menschheit, die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ich brauche die Natur und Landschaft als Erholungsraum, als Lebensraum, als Raum für die Biodiversität. Ich brauche die Landwirtschaft, ich brauche einen Platz für Schutzwälder. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Schutzwaldfrage in Österreich, 50%, die Hälfte des eigentlichen Siedlungsgebiets in Österreichs, wären ohne Schutzwälder massiv gefährdet. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, wenn ich diese Schutzwaldinfrastruktur quasi im Alpenraum habe. Das ist extrem facettenreich und nur dann, wenn es gelingt, diese Elemente so zusammenzubringen, dass das nachhaltig zukunftsträchtig ist, nur dann haben wir eine Chance, auch wirklich langfristig das durchzustehen. Und an dem arbeiten wir mit vielen anderen gemeinsam auch.
Organisationen wie der WWF oder die Internationale Schutzkommission CIPRA sind offizielle Beobachter der Alpenkonvention. Christian Steiner vertritt unter anderem das Land Niederösterreich in der CIPRA und in der Plattform Berglandwirtschaft der Alpenkonvention. Schützenswert seien laut dem Experten auch die Böden.
Bodenschutz ist in den letzten Jahren ein verstärktes Anliegen, weil der Verbrauch von Böden durch Siedlungstätigkeit, durch Infrastruktur und andere Maßnahmen relativ stark zugenommen hat. Das Bewusstsein, Böden zu schützen, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, und das ist gerade für den Alpenraum von großer Bedeutung, weil dort nutzbare Böden zum Beispiel als Dauersiedlungsräume stark begrenzt sind. Böden zu schützen bedeutet die Grundlage für unser ganzes Wirtschaftsleben, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft klarerweise, aber auch für unseren Wohnraum, für unseren Lebens- und Erholungsraum. Und deshalb müssen wir Böden mit großer Vorsicht behandeln, weil Böden sich nur über lange Jahre, mehrere Generationen hinweg regenerieren können, wenn sie nicht sachgemäß genutzt und bewirtschaftet werden.
Wenn nun beispielsweise Almen nicht mehr bewirtschaftet werden, holt sich die Natur diesen Raum zurück. Dies mag zwar aus ökologischer Sicht erstrebenswert klingen, hat aber auch gewisse Nachteile für den Erholungsraum.
Also grundsätzlich ist nichts gegen den Bergwald zu sagen. Ganz im Gegenteil, Bergwald ist gerade als Schutzwald ganz wichtig und ein wesentlicher Faktor, um auch Böden zu schützen. Das ist die eine Seite. Andererseits, wenn sich aber die Landwirtschaft und die Berglandwirtschaft zurückzieht, weil Flächen schwer zu bewirtschaften sind oder die Bewirtschaftung nicht mehr ausreichend abgegolten wird, dann werden insbesondere Bergwiesen, Bergmäder, Almflächen allalong verbuschen und zuwachsen. Und das führt dazu, dass auch in Verbindung mit dem Klimawandel der Wald sich sehr, sehr stark ausbreitet und eigentlich eine im Vergleich zu früher monotonere Landschaft entsteht. Und diese Landschaft ist eigentlich nicht das, was aus Sicht der Erholungssuchenden des Tourismus, der speziell in den Alpenregionen eine große Rolle spielt, als besonders attraktiv angesehen wird.
Somit ist die Landwirtschaft am Berg unabdingbar, um Kulturlandschaften eben zu gestalten und zu erhalten. Dazu Reiterer.
Die Berglandwirtschaft ist so eine Art der Verankerung der alpinen Lebensart, der alpinen Lebensweise in den Bergen. Die alpine Landwirtschaft hat die alpine Landschaft über Jahrtausende geprägt und gezeichnet. Das heißt, die Tatsache, dass unsere Landschaft heute so aussieht, ist eine Kombination aus der Natur, die da war, und der Arbeit, die über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, von den Bauern und Bäuerinnen geleistet wurde. Und Bauern und Bäuerinnen sind natürlich zunächst einmal Produzenten. Der produziert oder sie produziert ein Gut, von dem sie entweder selber leben oder das sie verkaufen wollen. Und das ist dieser Aspekt des Produzierens ist ein extrem wichtiger, den man nicht vergessen darf, weil keiner der Bauern möchte quasi nur auf einem Subventionstopf hängen und dafür eigentlich keine eigene originäre Leistung bringen, sondern der will als Produzent ernst genommen und der werden und der will, dass seine Produkte auch am Markt eine Chance haben und erfolgreich sein können. Das heißt auch, dass alpine Produkte anders aussehen müssen und eine andere Qualität haben müssen als Produkte von der Ebene, denn über die Masse kommt man sozusagen nicht ins Geschäft. Wir kommen mit den alpinen Produkten über die Qualität ins Geschäft. Hier ist gerade, weil die Landwirtschaft, die alpine Landwirtschaft, so eine große Landschaftswirksamkeit hat, es besonders wichtig, dass auch unsere Bäuerinnen und Bauern das mit Verständnis und großem Verständnis für die Umwelt machen. Da kommt so der Bauer als, im Idealfall muss man sagen, der Bauer als Heger und Pfleger der Landschaft ins Spiel. Ja. Das ist aber, muss man auch sagen, der Idealfall. Das ist nicht möglicherweise der Normalfall, ja, aber es ist nicht etwas, was nur so ist. Es gibt da durchaus auch andere Entwicklungen. Und auch das ist eine Leistung, die die Landwirtschaft erbringt, die sich aber über den Produktpreis nicht wirklich finanzieren lässt. Ja. Und wo das Produkt zwar schön ist, aber diese Arbeit als Landschaftsgestalter, die die Bauern seit Jahrtausenden und Jahrhunderten gemacht haben, die gilt es halt auch irgendwie anzuerkennen und wenn möglich auch durchaus auch abzugelten.
Die Alpenkonvention hat in diesem Zusammenhang klare Aufgaben.
Der Ansatz der Alpenkonvention ist hier, der zu sagen, wir wollen diese Leistungen der Bauern sehr stark anerkennen. Wir wollen aber auch darauf hinweisen, dass die Natur, die Umwelt, die Landschaft an sich einen Wert hat, den es zu schützen und auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten gibt. Und das passiert üblicherweise durch so einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen, von gesetzlichen Vorgaben, Produktion bis hin zu Förderungen. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist nichts, was sehr einfach ist. Dort, wo Nachhaltigkeit ins Spiel kommt, wird es immer ein bisschen komplizierter, weil man eben verschiedene Interessen zusammenbringen muss. Aber kompliziert ist ja nicht notwendigerweise schlecht. Heißt ja nur, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen müssen und dass sich unsere Bauern anstrengen können, wissen wir, weil sonst würden sie sich in diesen Lagen nicht mehr als Bauern betätigen. Kultur.
Kulturton.
Regional ist das neue Bio, lautet ein Schlagwort, worauf trendbewusste Konsumenten zunehmend achten. Das Interesse an regionalen Produkten ist nämlich hoch, dem pflichten viele Experten bei, so auch Christian Steiner. Er mahnt aber auch zur Vorsicht, vor allem auf Konsumentenseite.
Es gibt großes Interesse an regionalen Produkten, teilweise mangelt es aber an der entsprechenden Transparenz dieser Regionalität. Das heißt, die Wertschöpfungsketten in der Region müssen klar kommuniziert werden, müssen auch entsprechend beworben werden. Und dann kann der Konsument, die Konsumentin einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Bergregionen leisten. Wichtig ist, dass hier kein Etikettenschwindel betrieben wird, dass das Produkt nicht international oder europäisch von seinen Bestandteilen zu sehen ist, sondern dass wirklich die Region in diesem Produkt repräsentiert wird. Aufgrund der Vielfalt des Angebots in den Supermärkten sind die Konsumenten natürlich aufgefordert, genauer hinzusehen, wie sich aus welcher Region sich dieses Produkt rekrutiert und wie die Inhaltsstoffe, die ja eigentlich vermerkt sein sollen, auch darstellt. Die Produkte aus bestimmten Regionen können nicht einen gesamteuropäischen Markt abdecken. Man muss also sich als Kunde und Konsument sehr genau informieren, wo kommt ein Produkt her? Ist es überhaupt möglich, dass alle Produktionsschritte in einer bestimmten Region durchgeführt wurden oder eben nicht? Insofern ist ein mündiger Konsument gefragt.
Lustige Bilder von sprechenden Schweinchen oder lila Kühe bleiben in vielen Köpfen hängen. Das sei ja auch Sinn und Zweck der Werbung. Franz Sinnerbell vom Institut für Wirtschaftsforschung WIFO äußert Bedenken.
Es ist so überspitzt, dass niemand sich beklagen kann darüber, dass es fake ist, aber es bleibt natürlich in den Köpfen hängen. Das ist der Zweck der Werbung, das heißt, das funktioniert ja offenbar. Wobei es hier natürlich auch durch die Werbung verbreitete Blendwerke gibt, wie Ferkel, die sprechen, und eine Landwirtschaft, die mit Sichel und Rechen betrieben wird. Das sind Bilder, die natürlich in den Köpfen der Menschen sich verankert haben, weil sie jeden Tag präsentiert werden. Und dem etwas entgegenzusetzen, ist natürlich sehr schwer.
Immer mehr Menschen ziehen in die Städte und verlieren den Bezug zur Landwirtschaft, nur um diese irgendwann wiederum zu idealisieren oder gar zu romantisieren. Dadurch entstehen Bilder eines Lebensraumes, die nicht ganz der Realität entsprechen. Sobald politische Entscheidungen gefällt werden müssen, kann eine eigentlich uninformierte, idealisierte Sichtweise zum großen Problem werden. Franz Sinnerbell fasst zusammen, wie es überhaupt dazu kommen konnte.
Der Prozess der Urbanisierung ist seit dem Jahr 2014 weltweit spürbar. Das ist das Jahr, ab dem mehr Menschen auf der Welt in Städten leben als am Land. Das heißt, wir leben gerade in einer Zeit, wo ein epochaler Umschwung in der Menschheitsgeschichte stattfindet. Bisher war es so, dass die Menschen am Land lebten, sich dort versorgten, und nun leben wir in einer Welt, wo die Minderheit der Menschen am Land lebt und die Mehrheit der Menschen in den Städten versorgen muss. Und das hat fundamentale Auswirkungen für die Landwirte, die beispielsweise sehr viele Konsumenten entlang von großen Flusssystemen oder entlang von Küsten sehr effizient versorgen können. Das ist die Versorgungsfunktion. Aber auf der anderen Seite wirkt die Urbanisierung auch zurück auf die Landwirtschaft und auch auf den ländlichen Raum. Denn die Entscheidungsprozesse werden dann mehrheitlich von Personen getroffen, die möglicherweise Vorstellungen haben, die der Realität nicht ganz entsprechen. Mir selber ist das sehr deutlich vor Augen geführt worden in Neuseeland, wo diese dichotome Situation schon viel stärker ist als bei uns, wo die am Land arbeitenden Menschen und von der Landwirtschaft lebenden Menschen mit Gesetzen und Regularien konfrontiert sind, die ihr Leben aus meiner Sicht unnötig schwer machen, die aber so zu erklären sind, dass die Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die nicht das auslöffeln müssen, was sie anderen einbrocken.
Der WIFO-Experte hat auch ein paar Ideen für mehr Wissen über die Landwirtschaft.
Wahrscheinlich ist der beste Weg der, der in Österreich, aber auch in anderen alpinen Ländern beschritten wird, indem die Leute aus den Städten eingeladen werden, am Land Zeit zu verbringen und da eine schöne Zeit verbringen. Und hier denke ich, ist gerade der Urlaub am Bauernhof ein ganz wichtiger Informationskanal, wo Vorstellungen, die man möglicherweise romantisierend hat, mit der Realität konfrontiert werden. Und aus dem persönlichen Erleben, glaube ich, kann man die besten Erfahrungen machen. Und das ist viel wirksamer, als mit großen Aufklärungskampagnen zu versuchen, Bildungsprogramme aus dem Boden zu stampfen.
Wer sich mit dem Alltag in der Berglandwirtschaft beschäftigt, wird bald feststellen, wo die größten Herausforderungen lauern. Dazu meint Reiterer von der Alpenkonvention.
Es ist ganz klar, wenn man sich irgendwo einen Berghang anschaut und sagt, ich muss dort jetzt mähen oder ich muss jetzt dort beweiden, ich muss dort arbeiten, dann ist das eine völlig andere Leistung, die ich erbringen muss, als wenn ich mit einem Mähdrescher über eine flache Wiese fahre, ja, oder einen flachen Acker fahre in dem Fall. Ja. Das ist die eine Herausforderung, die sozusagen durch die Geomorphologie des Geländes kommt. Es gibt, glaube ich, aber auch eine zweite Herausforderung, die man nicht außer Acht lassen soll. Und das ist die Änderung der Familienstruktur. Die Familien sind in den letzten Jahrzehnten zusehends kleiner geworden. Das trifft natürlich in den Städten zu. Das trifft aber auch ganz stark im ländlichen Raum zu. Was früher normal war, dass es eine Bauernfamilie mit 8, 9 Kindern gibt, ja, hat die Bauernfamilie vielleicht jetzt 2, 3 Kinder. Ja. Das heißt aber auch, dass es dann im Sommer um 5, 6 Leute weniger gibt, die mit anpacken können. Das heißt, der Druck auf die Bauern, da jetzt mehr selber zu machen, steigt natürlich. Und dazu kommt auch eine Änderung im Erwerbsleben. Eine große Zahl der Bauern betreibt ja einen Bergbauernhof eigentlich nur mehr im Nebenerwerb. Er hat einen Job, den er machen muss, wo er angestellt ist oder vielleicht auch selbstständig ist. Und gleichzeitig hat er aber noch einen Betrieb zu Hause, den er bearbeiten muss. Also da geht schon ganz ordentlich viel Energie hinein. Ich glaube aber, dass es in Wahrheit auch sehr, sehr lohnend ist und dass es mit einer intakten und schönen Landschaft und auch mit einem letztlich erfüllten Leben belohnt wird.
Wie soll sie denn nun aussehen, die gesellschaftspolitische Zukunft der Berglandwirtschaft?
Da wird man reden müssen natürlich über Fördermaßnahmen, da wird man sprechen müssen auch sehr stark über die Versorgung mit Grundservices, auch im ländlichen Bereich, Kindertagesstätten bis hin zu Pflege, wenn man so will, wenn man sich das andere Ende des Lebensspektrums anschaut. Das sind ja Herausforderungen, die es in anderen Räumen, in anderen Umständen natürlich auch gibt, die aber vielleicht um ein bisschen schwieriger sind im ländlichen Raum, hier aufrechtzuerhalten, wo ich auch sehe, dass es durchaus gute Initiativen gibt in den einzelnen Ländern. Und man muss auch sagen, dass die Unterschiede, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Also die Situation der Landwirtschaft ist in Österreich eine andere als die Situation der Berglandwirtschaft, sagen wir, in Norditalien. Und dort wieder völlig anders als in der Schweiz oder in Liechtenstein. Ja. In Italien stellen wir zum Beispiel eine massive Auflassung von bäuerlichen Betrieben fest, was wiederum dazu führt, dass sich dann die Landschaft massiv verändert, was zu einer Verbuschung und später Verwaltung der Landschaft führt und dann aber eben Täler aufgegeben sind. Dann ist es wahnsinnig schwer, diesen Raum wieder sozusagen nutzbar zu machen. Und da sind wir sicher im Moment in so einer Transitionsphase in einigen Teilen der Alpen, wo wir in Bereiche hineinkommen, wo es dann sehr, sehr schwer sein wird, wieder zurückzukehren zu diesem Bild der Alpen, das viele nach wie vor haben.
Ökologisch, wirtschaftlich und sozial soll er also sein, der Lebensraum in der Berglandwirtschaft. Um diesen Balanceakt zu meistern, sind letztendlich wir alle gefragt, egal ob als Konsumenten, Produzenten oder als politische Akteure. Wie kann das gelingen? Dazu hat Markus Reiterer einmal mehr eine sehr deutliche Position.
Ich glaube, das ist auf lange Sicht gesehen die einzige Möglichkeit, nachhaltig zu leben. Ja, wir müssen das zusammenbringen. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht eines dieser drei Elemente irgendwann einmal verloren. Ja.
Das war der Kulturton auf Freirad mit einer Sendung von Mariana Kastlunger. Den Kulturton gibt es übrigens immer Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Als Wiederholung am Folgetag um 8 Uhr und jederzeit verfügbar auf der Radiothek der Freien Radios unter cba.fro.at. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Kulturton.